Ohrjubel,
der Podcast rund um Bundesliga und Kickbase. 2:0 hat Deutschland gegen Luxemburg gewonnen. Es war kein souveräner Sieg, aber immerhin ein wichtiger Sieg für die WM-Quali. Und damit herzlich willkommen zur 25. Folge unseres Ohrjubel-Podcasts mit mir, Isam, und an meiner Seite Moritz.
Hi. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wir haben heute viel vor. Du hast gerade angesprochen, wir sprechen über das Länderspiel. Mhm. Wir sprechen über das noch kommende Länderspiel gegen die Slowakei, was nochmal umso wichtiger wird. Wir sprechen über Kickbase, über die Bundesliga und alles, was zum deutschen Fußball dazugehört.
Und wir nehmen jetzt heute am Sonntag auf, da ich nämlich morgen im Stadion bin gegen die Slowakei in Leipzig und Moritz am Dienstag Geburtstag hat.
Ja, so ist es. Deswegen, normalerweise nehmen wir eigentlich Montag oder sogar Dienstag auf, damit es möglichst aktuell ist. Die Folgen kommen ja immer mittwochs. Jetzt haben wir Sonntag, nur dass ihr Bescheid wisst. Und ja, ich habe Dienstag Geburtstag. Isam ist beim Länderspiel, also es wird eine große Woche, ja.
Kann man fast schon. Aber für euch kommt auf jeden Fall die Folge wie gewohnt immer Mittwoch um 0 Uhr.
Genau.
Und ja, zu unserem Programm. Wir haben wirklich, wie du bereits gesagt hast, einiges vor. Wir starten direkt mit dem ersten Länderspiel. Da gehen wir nochmal drauf ein, was so die wichtigsten Erkenntnisse aus dem ersten Länderspiel waren. Dann habe ich für Moritz so Schulnoten vorbereitet, die er Spielern von Vereinen geben muss. Also quasi, ich habe mir 3 Vereine ausgesucht und dazu noch ein paar Spieler und er bewertet die quasi, wie sie bisher in dieser Saison performt haben. Mhm. Dann haben wir natürlich wieder unsere Kickbase.
Spieltagsvorschau, das heißt, wir haben das Übliche dabei, Go-To-Teams, Lückenfüller, grüne Balkenfabrik, alles drum und dran und wie immer dürfen die Quizze nicht fehlen. Und apropos, Isam, bevor wir mit dem Länderspiel anfangen, natürlich darf deine wöchentliche Quizfrage nicht fehlen. Du stehst insgesamt 12-7, also du hast 12 richtig beantwortet, 7 falsch.
Ja.
Ja, wenn du sie jetzt richtig beantwortest, dann geht das Ganze schon wieder doch in eine positivere Richtung.
Let's go.
Die Frage lautet, und ich gebe dir 4 Antwortmöglichkeiten. Also das ist eine Kickbase-Frage diesmal.
Okay.
Welcher dieser 4 Spieler ist nicht momentan in der Kickbase Top 25? Also ich lese dir 4 Spieler vor, 3 davon sind drin, einer nicht. Ist es Robin Koch? Ist es Ernest Poku? Maximilian Mittelstädt oder Riedle Baku?
Oh Gott, das ist wirklich schwer gerade, weil...
Draußen an die Zuhörer natürlich gerne schon mal mitraten. Es ist nicht ganz leicht.
Das Problem ist, ich weiß, dass Koch mindestens ein Spiel hatte, wo er wirklich sehr viele Punkte gemacht hat. Aber ich weiß, dass er auch einige Fehler schon gemacht hat. Riedle Baku hat immer eigentlich konstant performt, also in Real Life und auch in Kickbase. Ernest Poku hat auch, glaube ich, irgendeine Phase gehabt, wo er 3 oder 4 Spiele in Folge getroffen hat. Ich glaube, 3 Spiele waren das. Ich glaube, bei ihm wäre es aber schon eng, weil er auch nicht... Also jetzt in letzter Zeit spielt er sehr viel, aber am Anfang war es ja ein bisschen durchwachsen. Und der 4. Spieler war nochmal?
Mittelstädt.
Mittelstädt. Macht an sich auch keine schlechte Saison. Ich weiß, Stuttgart hatte auch einige schlechte Spiele, wo er auch gut gepunktet hätte. Also ich sage, ist es sehr eng bei einem? Weißt du das ungefähr?
Also ich kann dir ja mal sagen, der höchste von denen auf der Liste ist jetzt Platz 19.
Okay. Und das ist der höchste.
Genau.
Okay.
Also ich habe extra welche genommen, die natürlich gerade so drin sind, beziehungsweise im unteren Bereich der Top 25 sind.
Okay, wer war nochmal der erste Spieler? Ich habe schon wieder vergessen.
Robin Koch.
Okay, Robin Koch.
Poku, Mittelstädt und Baku.
Ich sage, Robin Koch ist Platz 19, dann kommt Mittelstädt. Und dann sage ich, ich sage, Mittelstädt ist nicht drin. Ich ändere es.
Legst du dich fest?
Ja, ich lege mich fest.
Dann liegst du leider falsch.
Das ist Koch, ne?
Nein, das ist auch nicht Koch. Poku ist nicht drin.
Poku, ja. Das war für mich halt so das Offensichtlichste vom Namen.
Ja,
aber ich dachte nicht, dass es das dann wirklich ist.
Du hast eigentlich gut argumentiert. Also
ja.
Er hatte tatsächlich 4 Spiele, wo er hintereinander getroffen hat. Hat aber Spieltage 1 bis 4 kaum gespielt, beziehungsweise teilweise Minuspunkte gesammelt. Und deswegen hat es jetzt noch nicht...
Ich hätte mit der Logik gehen müssen.
Ja, du hast es eigentlich dir gut selber erklärt. Mittelstädt ist auf der 19.
Okay.
Koch auf der 21 und Baku gerade so auf der 25.
Okay.
Aber ja, dann darf ich dir den Punkt diesmal leider nicht verleihen, dann stehst du insgesamt 12-8.
Ja, ist noch okay, aber ich will schon noch besser stehen. Beim nächsten Mal mache ich es dann richtig.
Na, werden wir mal sehen. Ich mache die Fragen immer schwerer, immer schwerer. Schreibt uns gerne, ob ihr die richtige Antwort hattet. Und jetzt, Isam, können wir reinstarten mit dem Länderspiel. Freitagabend gegen Luxemburg, 2:0 gewonnen. Wir haben es zusammengeschaut.
Genau, bei dir haben wir es zusammengeschaut, das ganze Spiel.
Mhm. Und was würdest du ganz knapp einfach mal sagen, dein Eindruck? War das ein positives Zeichen? Oder war es ein Zeichen, dass wir noch viel zu arbeiten haben?
Also ich sag mal so, ich sage, es war kein souveränes Spiel, wie ich das am Anfang bereits gesagt habe. Aber das Wichtigste ist der Sieg, den haben wir natürlich geholt. Da sind wir, glaube ich, am alle zufriedensten. Aber wenn wir nur das Spiel angucken, mit der Spielweise, dann war es wirklich kein, war es wirklich ein enges Match. Also Luxemburg hatte wirklich auch sehr viele gute Chancen. Hatten wir auch ein bisschen Glück gehabt, dass sie dann halt das Tor nicht gemacht haben. Beziehungsweise Baumann hat, glaube ich, einen pariert oder zwei, aber auch Luxemburg hat auch wirklich einige Dinger knapp daneben gesetzt. Also das Spiel hätte wirklich auch anders ausgehen können. Aber am Ende haben wir gewonnen, was halt gut ist. Aber ich sag, so wirklich ein überzeugendes Spiel war es nicht, weil halt auch Luxemburg wirklich kein souveräner Gegner ist. Die sind mit 0 Punkten deutlich letzter Platz. Und ich sag, da muss halt auch mehr kommen, auch von der Spielweise her, von spielerischen her.
Ich verstehe das total und da habe ich eigentlich fast nur ähnliche Meinungen bis jetzt gehört. Also eigentlich in jeglichen Fußball-Podcasts, in jeglichen Foren und auch Zeitschriften wird darüber gesprochen, dass die deutsche Nationalmannschaft jetzt endlich mal ein Ausrufezeichen setzen muss. Und es wird meistens so formuliert, dass wenn wir wirklich eine Top-Mannschaft sein wollen, vor allem dann im Blick auf die WM 2026, dann muss man Luxemburg auch mal 4-5-6-0 wegschießen. Und ich verstehe den Gedanken und ich würde mich auch sehr darüber freuen. Aber ich bin da mit den Jahren, wo ich jetzt Fußball langsam verfolge, so ein bisschen pragmatischer geworden und denke mir, wenn Deutschland eine Phase hat, wo es gerade nicht so prickelnd läuft, wir haben Spiele gehabt gegen die Slowakei zum Beispiel, das Hinspiel, was wirklich schlimm war. Wir haben Spieler gehabt, die jetzt ausfallen. Wir haben momentan auch wieder leider Spieler, die nicht mehr in ihrer Topform sind. Es wurde jetzt nochmal viel gewechselt, rumrotiert, Sané ist reingekommen, Adeyemi ist gerade nicht mehr in Form. Es gibt viele Wechsel und da sage ich ganz ehrlich, auch mit einem Kimmich-Ausfall, ich nehme sehr gerne ein 2-0 mit. Es war sehr glanzlos, es war nicht spektakulär und eigentlich muss man von Deutschland mehr erwarten. Aber das ist so ein bisschen dieses Dortmund-Ding. Wenn du die 3 Punkte holst, dann ist mir alles recht. Mir ist es auch egal, ob wir dann im Halbfinale ganz knapp gegen Spanien gewinnen oder ganz hoch. Und ich weiß nicht, ich bin da mittlerweile so ein bisschen, ich freue mich einfach jedes Mal, wenn die Mannschaft gewinnt. Vielleicht ist es aber auch einfach so mein härter Hintergrund, dass ich, egal welches Ergebnis, die 3 Punkte mitnehme.
Also ja, das den Punkt stelle ich auch. Also dass wir gewonnen haben, das ist wirklich das Wichtigste. Aber ich sage, das war ja halt auch ein Spiel, was du auch hättest verlieren können. Und ich sage, von der Qualität her, auch wenn jetzt zum Beispiel ein Sané, ein Adeyemi raus ist, ein Kimmich raus ist, du hast ja halt dahinter nochmal viel bessere Spieler, die auch den Luxemburger deutlich überlegen sein soll. Und diese Dominanz, die eigentlich da sein sollte, hat man wirklich gar nicht gesehen über das ganze Spiel. Es gab wirklich einige guten Phasen, aber es gab auch einige Phasen, wo Luxemburg wirklich am Drücker war und wo es dann wirklich brenzlig wird in der Situation. Und ich sage, gegen Luxemburg hat man auch viel zu viele Chancen zugelassen und das kann gegen einen besseren Gegner halt nicht standhalten. Wenn du zum Beispiel gegen Frankreich oder Spanien spielst und denen diese Chancen gibt, die Luxemburg hat, dann wirst du auf jeden Fall verlieren und dann halt nicht glücklich 2-0 gewinnen. Aber wir werden halt sehen, wie es dann am Ende ist. Am Ende sind wir dann in der WM qualifiziert. Ich glaube, da sind bestimmt noch Länderspiele vor der richtigen WM.
Wir haben zwei Testspiele, wenn wir jetzt nicht... Ja. Also entweder, wenn wir gegen die Slowakei jetzt verlieren, müssen wir, glaube ich, nochmal weitere Quali-Spiele spielen.
Ja.
Und wenn wir aber gewinnen, beziehungsweise einen Punkt tun, wir haben ja die gleiche, eine bessere Tordifferenz. Also wenn wir einfach nur unentschieden spielen, dann haben wir zwei Freundschaftsspiele nochmal statt der Quali-Spiele. Wir können ja mal ganz kurz darauf eingehen, ganz konkret. Also positiv fand ich zum Beispiel Nick Woltemade, kann endlich seine gute Form von Newcastle auf die Nationalmannschaft übertragen. Also Stürmertore tun dem Kader sehr gut. Das ist etwas Positives. Ich muss auch sagen,
Leroy Sané hat auch, finde ich,
ein gutes Spiel gemacht.
War mit Woltemade in der Offensive der Beste. Für mich war halt Gnabry schon nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Also mit Wirtz, der für mich auch kein so gutes Spiel gemacht hat, auch unglückliche Aktionen vorne gehabt, auch bei den Abschlüssen. Die beiden sind bei mir eher so abgefallen, aber Woltemade und Sané, was die Offensive angeht, gut.
Ich muss sagen, wer mir noch besonders gut gefallen hat, ist Pavlovic. Ich finde, dass er, also das Bemerkenswerte an diesem 1-0 ist, klar, Sané macht es natürlich unglaublich gut, mein Lieblingsspieler, aber der Seitenwechsel davor von Pavlovic, ich habe mir das Ganze nochmal im Nachhinein den Highlights angeschaut, ist so ein bisschen der ausschlaggebende Faktor. Also der hat wirklich einen super Überblick. Dann aber direkt der Mann neben ihm, Goretzka, finde ich, hat kein gutes Spiel gemacht. Gleiches gilt für Jonathan Tah und für Waldemar Anton. Es waren zu viele leichte Fehlpässe, es war viel zu viel Chaos.
Genau.
Baumann hatte wirklich ein, zwei Aktionen, wo er da mit einem Karate-Kick durch einen 16er springen muss, um irgendwie den Ball da rauszufischen.
Genau.
Also es war wirklich von der Abwehr auch Raum sehr unauffällig gewesen. Rechts hinten Baku war okay, weil er war jetzt auch am 2-0 direkt beteiligt. Aber gerade für mich Goretzka, Anton und Tah kein gutes Spiel gemacht.
Stimme ich dir genau zu bei den dreien. Vor allem Anton sind mir vor allem sehr viele Fehlpässe aufgefallen. Und Tah auch diese eine Situation, wo Baumann gerade noch so klären musste.
Ja.
Und für mich, also es war wirklich vor allem in der Defensive ein bisschen durchwachsen, die Leistung. Und vor allem Wirtz und Woltemade haben es gut gemacht.
Ich frage mich halt, für mich hat sich jetzt schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass, also Pavlovic finde ich jetzt gut gemacht. Mhm. Und sobald ein Matcher reinkam, hat er auch nochmal ordentlich Schwung reingebracht.
Genau, Matcher hat auch zwei super Abschüsse direkt hintereinander gehabt, wirklich. Also seine Distanzschüsse sind wirklich
richtig krank. Sind das für dich zwei Spieler, die nebeneinander spielen können,
Matcher und Pavlovic? Für mich könnte man das gegen Slowakei auf jeden Fall probieren, weil für mich war auch Matcher schon besser, als er nur reingekommen ist, als Goretzka. Für mich, also Goretzka war für mich jetzt auch nicht super schlecht, aber man hat schon wirklich einen kleinen Unterschied gesehen, dass ein Matcher so einen Ticken vielleicht besser reinpasst in das Team.
Ja, ja, ich finde, Goretzka war einfach nicht der Motor, der hätte sein müssen.
Ja.
Da kam viel zu wenig über die Mitte. Wir haben, wenn dann, nur über außen gespielt und über die Mitte weder viel aufgebaut noch, beziehungsweise andersrum, wir haben auch über die Mitte zu viel zugelassen.
Genau.
Da muss ein Wechsel folgen. Ansonsten finde ich, Sané hat es gut gemacht, sollte nochmal in der Startelf stehen, wollte Mader wird es sicherlich nochmal machen. Die linke Seite bzw. die 10 ist halt die Frage. Gnabry, hast du auch schon gesagt, eher enttäuschendes Spiel, aber eigentlich ein Spieler, der in Topform ist. Und Wirtz wirst
kannst du nicht rausnehmen.
Und Wirtz wirst du eh nicht rausnehmen. Das heißt, vielleicht wird sich in der Offensive erstmal nicht unbedingt was ändern, oder sagst du, Gnabry wird auf der Bank
sitzen? Ich glaube auch, dass er genau mit derselben Offensive nochmal reingeht. Vielleicht kommt diesmal ein Adeyemi nochmal rein, der jetzt gar nicht, also eingewechselt dann später, der jetzt gar nicht dann reinkam. Ein Kevin Schade vielleicht auch noch, der hat auch nochmal ordentlich Pace. Oder Johnny Burkhardt, der kam ja auch gar nicht rein und hat eigentlich bei Frankfurt jetzt einige Tore geschossen. Vielleicht wird da dann per Einwechslung nochmal ein bisschen was passieren. Aber wir können doch gerne über einen reden, der jetzt abgegeben worden ist in die U21, nämlich Elmala. Für mich auch ein bisschen überraschend, dass er jetzt abgegeben worden ist.
Ich muss sagen, ich finde das ehrlich gesagt total peinlich. Also was, ich verstehe die Aktion null. Die U21 hat 6-0 gewonnen gegen Malta.
Genau.
Bischof Hattrick, Karl Doppelpack. Und die Mannschaft scheint super zu funktionieren. Klar, Elmala war vorher auch fester Kern des Teams und er wird es auch dort super machen. Wird auch so wahrscheinlich sofort wieder in der Startelf stehen. Aber ihm die, also ich finde, das nimmt ihm so richtig den Wind aus den Segeln, ihn jetzt wieder runterzuschicken. Er hat nicht eine Minute bekommen. Man nominiert ihn, nimmt ihn mit, setzt ihn auf die Bank.
Da war so viel Euphorie, dass er halt nominiert worden ist. So viel Wirbel drum. Und jetzt hat er das alles so weggenommen mit einem Schlag.
Das ist... Du nimmst ihm diese Chance, ohne ihm sie überhaupt für richtig zu geben. Ich finde, man hat ihm da jetzt die Hoffnung gemacht und man hat ihm dieses Spotlight gegeben, so viel Druck aufgebaut und dann gibst du ihm nicht mal die Chance, sich zu beweisen. Finde ich ehrlich gesagt sehr schwach, auch wenn ich mit den meisten Entscheidungen von Nagelsmann eigentlich meistens zufrieden bin. Finde ich das, ja, ziemlich schade, weil ich glaube, dass er als Powerjoker auch gegen die Slowakei eine gute Option gewesen wäre.
Sage ich auch, aber ich weiß auch nicht, warum er ihn abgegeben hat, also warum er ihn abgeben musste. Ich glaube, er hat ja 25 nominiert zum Anfang. Vielleicht darf er nur 23, ich glaube, man darf ja nur 23 so mitnehmen, aber Atubulu war bereits einer, der rausgekommen ist. Vielleicht muss er dann, wäre er jetzt der Zweite, der weggefallen ist.
Also, ja, ich meine, er saß ja auf der Bank gegen Luxemburg.
Aber wahrscheinlich, weil Kimmich verletzt war,
genau.
Dass er nicht
auf der Bank. Ah, du meinst, Kimmich wäre wieder ready.
Ja, und Kimmich nimmt da quasi den Platz weg.
Ja, keine Ahnung, sind wir beide anscheinend nicht sehr zufrieden, schreibt uns gerne eure Meinung dazu. Auf Social Media gab es eigentlich auch fast nur negatives Feedback. Also das
sei ja, habe ich auch gesehen, überall, trotz des Sieges, war eine... eher so negative Stimmung in den Kommentaren.
Ich freue mich darauf, wenn es so sein sollte, wenn ein Kimmich fit ist, wenn ein Schlotterbeck fit ist, weil das sind zwei absolut wichtige Spieler. Die werden genau dem Problem, was wir gerade angesprochen haben, ja entgegenwirken können. Schlotterbeck, ja. Einer der besten spielaufbauenden Innenverteidiger, den wir im Moment in der Welt
haben. Mit seinem Linksfuß wirklich Weltklasse, was für Pässe er da manchmal
und,
spielt.
Und daneben wirst du wahrscheinlich dann einen Tar jetzt erstmal haben gegen die Slowakei, wenn Schlotterbeck fit ist. Das wird dem Ganzen schon mehr Stabilität geben.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Für mich ist es auch das erste Länderspiel, wo ich im Stadion bin. Ich hoffe, dass ich auch einen Kimmich zum ersten Mal im Stadion sehe oder einen Schlotterbeck. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass die beiden auf jeden Fall spielen werden. Und wir werden dann morgen mehr erfahren, wie gut Deutschland sich halt bewiesen hat, oder so wie sie gelernt haben aus diesem ersten Länderspiel jetzt gegen Luxemburg.
Ja, das war's mit der Nationalelf. Es gibt also wie immer gefühlt viel zu besprechen.
Genau.
Ich muss trotzdem sagen, ich bin positiv gestimmt, auch wenn es jetzt ein doofes Hin und Her war in vielen Hinsichten. Man hat 2-0 gewonnen und dann ist doch einfach auch alles egal.
Gute abschließende Worte und ich leite dann das nächste Thema ein und zwar sind das so Spielerbewertungen. Du bewertest jetzt Spieler von 1 bis 6 nach Schulnoten, 1 sehr gut, 6
darf ich auch 1 plus, 1 minus und sowas
geben? Das darfst du natürlich auch machen. Mhm. Ich habe mir jetzt die 3 Städte rausgesucht, wo wir die meisten Zuhörer haben. Hamburg, Stuttgart und Bayern. Und daraus...
Bayern? München.
Aus München, ja.
Ah, ja. Nee, das gleiche, ne?
Und daraus habe ich mir nochmal genau 5 Spieler ausgesucht, wo ich das vielleicht interessant finden würde, wie du die bewertest. Und dann bewertest du die einfach und dann erklärst du nochmal ein bisschen, wie du sie bisher in dieser Saison findest. Vor allem bei Stuttgart und Bayern kannst du nicht nur Bundesliga eingehen, sondern auch vielleicht ein bisschen international, also alles so ein bisschen zusammenfassen. Also nicht nur auf die Bundesliga-Performance bei Stuttgart und Bayern. Und bei Hamburg kannst du halt nur auf Bundesliga eingehen.
Also ich benutze sie nach
diese
Real-Life-Performance oder Kick-Base-Performance?
Nein, nach Real-Life-Performance. Okay. So wie wir bis jetzt performt haben.
Okay.
Okay, mit welchem Verein willst du anfangen? Hamburg, Stuttgart oder Bayern?
Machen Mischmasch.
München. Mischmasch. Okay, dann fangen wir mal mit Stuttgart an. Und da finde ich sehr interessant, ein Torhüter, der jetzt ein bisschen besser reingekommen ist als letzte Saison, nämlich Nübel.
Nübel, ich glaube, das haben wir vor der Saison auch schon ein paar Mal hier besprochen, eigentlich nicht unser Favorite.
Genau.
Ich bin jetzt auch nie ein großer Fan von ihm gewesen, also nicht persönlich offensichtlich, sondern einfach von seiner Leistung. Er war mir oft zu wackelig, gibt Stuttgart aber momentan eine gute Stabilität. Das Einzige, was mir jetzt so ein bisschen sauer aufstößt, dieser Fehlpass auf Atakan Karasor, beziehungsweise es war kein Fehlpass, aber er bringt ihn da echt in eine schwierige Situation im Spiel gegen Augsburg jetzt. Sowas ist genau das, was mich halt bei Nübel immer so ein bisschen... ja, zögern lässt, ihn jetzt auch zum Beispiel Nationalmannschaftstrikot zu sehen. Also es sind halt eben leider leichte Fehler, die ihm schon ab und zu mal unterlaufen. Die hat er aber zum Saisonbeginn jetzt einigermaßen rausbekommen, zumindest die seltener gehabt. Ich gebe ihm einfach nur, weil es ein gute Saison von ihm bis jetzt ist, eine glatte 2.
Okay, finde ich eine gerechtfertigte Einschätzung. Der nächste Spieler ist ein Spieler, über den wir letzte Folge bereits ein bisschen geredet haben, aber erstmal Mittelstädt. Einer, der auch nicht nominiert worden ist.
Ja, einer, bei dem die Saison natürlich nicht so verläuft, wie er sich vorgestellt hat. Wenn er bei Stuttgart auf dem Platz steht, macht er eigentlich alles richtig. Er liefert nur nicht mehr diesen offensiven Input momentan, was aber auch an der Umstellung des Systems bei Stuttgart gerade liegt, den er in der letzten Saison geliefert hat. Deswegen ist er auch nicht mehr in der Nationalmannschaft gerade. Kriegt für mich eine 2-.
2-, okay.
Was sagst du?
Ich hätte eher gedacht, dass du ihn noch schlechter einschätzt, aber... ich würde sagen, er macht das trotzdem ganz gut. Er ist immer noch ein wichtiger Spieler für Stuttgart. Also ich hätte ihn auch tatsächlich bei einer 2- bis 3+ eingeschätzt gegeben. Und jetzt sein letztes, also noch ein Spieler, über den wir noch mehr diskutiert haben, nämlich Stiller.
Ja, also Stiller hatte keinen guten Saisonstart. Das kann man leider einfach mal so sagen. Und jetzt struggelt er noch, also er findet langsam wieder in seine Form, macht das in einigen Spielen wieder gut. Finde aber, dass er nicht mehr diese Leichtigkeit momentan hat, die er in der letzten Saison auf den Platz gebracht hat. Da kommt er langsam wieder hin und es ist ja auch noch Zeit, dass er sich vielleicht in den Nationalkader kämpfen kann, aber wenn man jetzt die Saison bis jetzt betrachtet, dann ist er für mich momentan bei einer 3+.
Okay, hätte ich genauso gesagt, 3+, stimmt genau zu. Und jetzt kommen wir zur Offensive weiter bei Stuttgart, nämlich El Kanous, Neuzugang.
Ja, El Kanous, große Überraschung gewesen, jetzt in den letzten Spielen, ja, mal so, würde sagen... Kriegt für mich aber sogar, einfach nur, weil er es viel besser gemacht hat, als ich dachte, eine 1-.
1- sogar,
also, ja. Also der ist schon wichtig für Stuttgart, das System. Und das hätte man vor der Saison nicht gedacht.
Ich glaube auch, der gefühlt der Einzige, der wirklich sicher gesetzt ist und einen wirklich in der Offensive auch wirklich sehr viel Kreativität bringt. Und der letzte Spieler auch in der Offensive ist ein Spieler, den ich in Kickbase habe, nämlich Thiago Tomasch.
Ähnlich wie bei Kanous, große Überraschung gewesen. Hatte einen super, super Anfang, dann auch wieder Formkurve ein bisschen abgeflacht, aber jetzt nicht so, dass man sagen würde, er spielt schlecht, sondern er hat einfach weniger Scorer geliefert.
Genau,
und natürlich auch wegen Belastungssteuerung hat er dann weniger Minuten bekommen, sobald andere Spieler fit waren.
Er ist einer, der auch sehr oft rotiert wird,
Kriegt für mich eine 2+.
Okay, finde ich auch eine faire Einschätzung. Hätte ich auch gesagt 2 bis 2+, ja. Also insgesamt, wie würdest du insgesamt Stuttgart bisher in dieser Saison einschätzen?
Ähnlich wie die Formkurve einiger Spieler. Also am Anfang schwach, dann stabiler geworden. Du meinst jetzt auch eine Schulnote?
Genau. Angesichts deren Erwartungen und so wie sie gerade sind.
Schon eher eine 3, eine glatte.
Okay.
Weil sie sich schon in vielen Spielen nicht so stabil zeigen, wie man es eigentlich erwarten könnte.
Okay. Ja, stimme ich dir auch zu. Vor allem in der Europa League war es vor allem ein bisschen sehr brenzlig mittlerweile. Jetzt haben die das letzte Spiel gewonnen, was sehr wichtig war. Wo es jetzt ein bisschen besser aussieht, aber...
Das war gegen Feyenoord, ne? Kann das sein?
Ich glaube, das war gegen Feyenoord, wo sie gewonnen haben. 2-0 sogar noch. Mhm. Machen wir weiter mit dem nächsten Verein, nämlich den HSV. Mhm. Mein zweiter Verein, den ich in der Liga supporte. Und da können wir direkt anfangen mit dem Torwart wieder, Heuer Fernandes.
Macht eine gute Saison. Hatte bis zur, ich glaube, Spieltag 4 oder 5 mit die besten Sets in ganz Europa von allen Keepern. Jetzt gerade Hamburg wieder eine bisschen schwierigere Phase. Macht das aber gut, kriegt für mich, hat keine großen Fehler drin. 1-.
Ja, super. Finde ich auch. Einer, der... Ja.
Komm, eine glatte 1. Er macht das
glatte
gut.
Glatte 1?
Glatte 1.
Okay. Also würdest du auch sagen, dass er mit der beste Keeper ist in der Bundesliga? Nur von seinen Leistungen her?
Mit bestimmt, ja. Mit der beste, würde ich sagen.
Wo willst du ihn denn einschätzen? Top 5, Top 3?
Top 1? 5, safe. Ich müsste es jetzt genau überlegen. Top 5 würde ich jetzt erstmal safe
sagen. Okay, machen wir weiter mit einem Neuzugang in der Innenverteidigung, nämlich Vuskovic. Von Tottenham geliehen worden.
Macht nichts. 1+. Macht das 1+? Großartig. Also für Hamburger Innenverteidiger kann er es nicht besser machen, als er es macht, finde ich. Er macht alles, was man braucht.
Genau. Okay. Ich hätte auch gesagt, auf jeden Fall irgendwie im Einserbereich. Ich finde, er hatte in seinem ersten Spiel hat er zwar das Tor gemacht, aber ich kann mich auch erinnern, dass er ein, zwei Fehler gemacht habe. Aber insgesamt merkt man auch schon den qualitativen Unterschied, dass er halt wirklich der beste IV ist.
Ja.
Machen wir weiter mit einem weiteren Neuzugang, nämlich Vieira. Ist, glaube ich, von...
Zwei rote Karten.
Genau.
Eigentlich, wenn er auf dem Feld steht, wichtige Leistungen.
Und hat auch, glaube ich, den höchsten Marktwert an sich.
Ist so, aber er macht sich das Ganze so dermaßen kaputt. Kriegt für mich leider bis jetzt, auch wenn er das Potenzial hätte, jetzt gerade bei einer 1 oder 2 zu stehen, kriegt für mich die schlechteste Note bis jetzt, weil er sich selber verbaut mit einer 4.
Hätte ich genauso gesagt, ich hätte ihm auch eine 4 gegeben, vor allem wegen den roten Karten. Das ist nochmal ein großer Leistungsabfall. Und im Spiel macht es natürlich schwerer auch für den Verein. Und er kann es auch besser, aber ich finde, Sami Lukonga auch von Arsenal gekommen, macht zum Beispiel im Gegenzug dazu deutlich besser.
Er macht schlauer vor allem.
Ja, schlauer auch, ja. Okay, können wir weiter zur Offensive. Da haben wir den Spieler der Saison, letzte Saison in der zweiten Liga, nämlich Dompe.
Zwei Tore bis jetzt, glaube ich.
War am Anfang ein bisschen verletzt, also hat, glaube ich, die ersten zwei Spiele verpasst, wenn ich mich nicht irre.
Also, er war ja eigentlich der wichtigste Spieler der Hamburger diese Saison. Die Leistung am Anfang vor allem, er kam ja auch aus einer Verletzung, nicht genau. So stabil gewesen. Kriegt für mich eine 3+.
Kommt jetzt langsam so wieder rein, finde ich. Aber eine 3+ bis 2- hätte ich auch genauso gegeben. Und der letzte Spieler in der Offensive ist Königsdörfer.
Leider eine 5. Bis jetzt gar kein offensiver Output, außer jetzt das Tor spät gegen Dortmund, was natürlich ihm jetzt für mich von einer 6 auf eine 5 hieft, aber liefert gar nicht das, was man braucht vorne.
Genau, hat auch im Spieltag davor einen Elber verschossen, der eigentlich wichtig war gegen, ich glaube, Wolfsburg war das? War das da der Elber? Ja. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich hätte ihn auch eine 5+
gegeben. Oder war das gegen Wolfsburg?
Und er kann es eigentlich auch besser. Also letzte Saison in der zweiten Liga hat er auf jeden Fall besser performt, aber diese Saison ist es leider bisher noch nicht wirklich das Wahre gewesen. Aber ich glaube, er wird auch noch mehr scoren. Aber ich bin gespannt, wie es Hamburg machen wird. Wie findest du es bisher, die Leistung von Hamburg?
Durchwachsen. Wir hatten sie besser eingeschätzt. Sie haben dann teilweise eine gute Phase gehabt, dann wieder schwächer. Ich würde sagen, ne. Wir messen es ja auch immer in den Erwartungen.
Ja, das ist ja das. Die sind, glaube ich, haben jetzt 9 Punkte und sind, glaube ich, 13. oder 14. Platz.
Kann sein. Warte mal eben, ich habe es kurz hier. Sie sind momentan auf Platz 13 mit 9 Punkten, genau. Ja, 3? Wieder eine 3?
Hätte ich genauso gesagt. An sich, die können es besser, aber
vielleicht sogar eine 3+, weil viele haben gesagt, dass Hamburg direkt wieder ein Abstiegskandidat ist.
Und für die Tabellenplatzierung, wo sie jetzt gerade sind, ist es okay. Und sie haben auch, an sich finde ich sie spielerisch gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Also ich will tatsächlich mit einer 2- sogar gehen. Aber vom Ergebnis her ist es halt nicht wirklich das Wahre. Aber ich glaube, alle Hamburg-Fans sind mittlerweile ganz zufrieden, so wie sie gerade dastehen. Und dann kommen wir jetzt noch zum letzten Verein, nämlich Bayern München. Und da habe ich mir wieder 5 Spieler rausgesucht. Und der erste ist Konrad Leimer.
1+.
Was?
1+, doch, muss 1+.
Ich sage auf jeden Fall 1+, ja, 1+ auch. Also was er diese Saison macht, ist wirklich... Ich sage sogar, er ist diese Saison der beste Rechtsverteidiger.
In der Welt?
Der Welt, auf der ganzen Welt. Ich sag, diese Saison hat man auch vor allem im Spiel gegen PSG gespielt. Nuno Mendes hatte da keine Chance gehabt, irgendwas zu machen. Ja. Also ich fand, er hat das wirklich auch Weltklasse gemacht.
Ja, ist ein valid call. Ich habe jetzt, er ist definitiv in den Top-Rechtsverteidiger momentan dabei.
Genau.
Das kann man
Hakimi so sehen. Ist jetzt natürlich leider verletzt, also, aber sonst, Konrad Leimer, sag mal ein paar Worte zu ihm. Ich habe ja gesagt, am Anfang der Saison, also nicht am Anfang, ich glaube vor 2 Wochen habe ich gesagt, dass er für mich auch sogar Top 3 Bayern-Spieler ist in dieser Saison bisher.
Ja, da kann ich halt nicht ganz mitgehen, weil ich finde schon, dass es Kane, Diaz und ein Kimmich noch besser machen. Aber also Olise finde ich zum Beispiel ist gerade nicht in der Form, in der er normalerweise sein könnte, auch wenn er es ordentlich macht.
Genau,
aber Top 5 ist Leimer easy bei den Bayern gerade. Und auch nur Upamecano müssen wir diskutieren, der macht auch eine große Saison. Deswegen, Top 3 bei Bayern finde ich schwierig, aber Leimer macht es auf der Position, wo er eigentlich gar nicht geschult wurde und mittlerweile aber seit 2-3 Jahren bei Bayern jetzt eben fungiert, richtig, richtig gut. Und du hast recht, also in der Welt momentan einer der besten Rechtsverteidiger, einfach durch seinen Spirit, also er kämpft um jeden Ball, er rennt rauf und runter die ganze Schiene, das ganze Spiel lang und ja, das Lustige finde ich bei ihm immer, dass jedes Mal, wenn er dann im Fernsehen zu sehen ist, lacht er immer. Ist es dir mal aufgefallen? Irgendwie jedes Mal, wenn er mit Gegenspielern redet oder irgendwas passiert ist, dann lacht er. Und ich finde, das ist so ein Mindset, was ganz erfrischend ist. Das siehst du selten im Fußball.
Aber ich glaube, das ist nicht so, wenn er mit Gegner redet, so ein positiv Sachen. Ich glaube, er ist ein dreckiger Gegner. Genau, so ein ekliger Gegner, gegen den man wirklich nicht spielen will. So.
Aber das ist so nach dem Motto, wie so ein Ragebait so ein
bisschen. Ich glaube, er trash-talkt auch viel zu den Spielern.
So ich finde das richtig cool.
Ja, ich mag auch seine wirklich Einstellung, seine Mentalität. Die gefällt mir auch vor allem in Leinbach. Ich glaube, für mich ist er auch so von den Spielern her auch einer meiner Lieblingsspieler bei Bayern München. Mhm. Dann machen wir weiter direkt. Du hast bereits die Innenverteidigung angesprochen, aber ich habe hier jetzt nicht Upamecano aufgeschrieben, sondern Tah. Wie würdest du ihn bisher bewerten?
Also bei Bayern, finde ich, macht er es super stabil. Auch gegen PSG ein richtig wichtiger Faktor gewesen. Also bei Bayern kriegt er für mich eine unerwartete 1-, weil er schon den einen oder anderen Wackler drin hat. Bei der Nationalmannschaft ist halt wieder eine andere Geschichte. Fand ich jetzt zum Beispiel gegen Luxemburg relativ schwach. Ich würde ihn trotzdem insgesamt bei einer 1- hinstellen, wo ihn viele, glaube ich, nicht erwartet hätten.
Ja, und ich war einer davon. Ich dachte, ich fand vor allem letzte Saison hatte Tah schon den einen oder anderen Fehler bei Leverkusen gehabt. Aber ich sage auch, na, jetzt diese Saison bei Bayern macht das wirklich auch sehr, sehr stabil, sehr konstant. Und machen wir weiter mit einem weiteren Neuzugang neben Tah, nämlich Tom Bischoff.
Na gut, das ist so ein bisschen schwierig zu bewerten. Wenn er auf dem Platz steht, macht das immer gut, aber er spielt nicht so viel. Inwiefern hat das jetzt einen Einfluss? Soll ich nur für die Zeit bewerten, die er auf dem Feld steht?
Beides.
Okay, also insgesamt hat er natürlich eine schwierige Rolle bei den Bayern, weil auf der Position, wo er eigentlich gerne spielt, zwar im Mittelfeld, also auf der 6 oder vielleicht sogar vorne auf der 10, ist es relativ voll. Dahingehend, wie er sich anscheinend durchsetzen kann, ist es für mich momentan vielleicht eine 2-, aber wenn er auf dem Feld steht, spielt er mir eine glatte 1. Der macht das super und auch jetzt bei der U21 macht das großartig.
Genau, ich finde, also ich hätte nicht erwartet, dass er wirklich so einschickt bei Bayern, wenn er spielt. Und vor allem, er hat ja für sich auch eine neue Position gefunden, beziehungsweise Kompany hat für ihn eine neue Position gefunden als Linksverteidiger, wo er teilweise auch mehr Spielzeit als Guerrero oder sonst wen kriegt. Also ich finde, er macht es wirklich sehr gut und für mich auch eine der positivsten Überraschungen bisher bei Bayern.
Mhm.
Was war jetzt deine Endnote? Wenn du dich festlegen musst.
Dann gebe ich ihm eine 2+.
Okay. Und der nächste Spieler ist Serge Gnabry.
Ja, eine 1. Macht das super. Jetzt ein bisschen schwächer leider in den letzten Spielen, aber unerwartet gut auf der 10 auch. Ne? Ja. Also eine Position, die ich ihm vor der Saison gar nicht zugeschrieben hätte, macht er großartig.
Ja, vor allem gegen PSG, die erste
eins der besten Gnabry-Spiele. Wow, also das beste Gnabry-Spiel, was ich glaube ich hier gesehen habe.
Ja. Und der letzte Spieler in der Offensive ist wieder ein Neuzugang, Luis Diaz.
Oh, das ist. Ja, ich gebe ihm tatsächlich. Was gebe ich ihm? Er macht es, also er hat so geniale Momente. Dieses Tor gegen Union ist das Tor des Jahres. Ja. Und dann vergibt er so, also ich habe sowas selten gesehen. Nicht mal Sané hat solche Chancen vergeben, sage ich. Da kann man sich wieder streiten, aber.
Ich sage Sané hat genau solche Chancen.
Aber Diaz ist wirklich für mich zwischen Genie und Wahnsinn, auch gegen PSG. Und deswegen bekommt er von mir.
Warte, ganz kurz. Bewertest du es so, wie du seine Erwartungen siehst oder wie du die mit anderen Spielern vergleichst bei Bayern?
Ich bewerte jetzt bei Diaz wie folgt. Das, was er bis jetzt geleistet hat und was er einfach nur aufgrund der Chancen, die er hatte, noch erreichen hätte können. Okay. Weil einfach nur hätte er alle Chancen, die er machen muss, verwandelt, hätte er mehr Scorer als Kane.
Ich sag, er wäre auch wirklich Ballon d'Or Favorit.
Dann wäre er wirklich
alles gemacht, was
er da hatte. Und deswegen kriegt er von mir jetzt eine harte 3+.
Okay.
Weil ich sage, er macht es in vielen Phasen großartig und macht auch viele Scorer. Aber er könnte fast doppelt so viele haben, würde er nicht so viele Chancen liegen lassen.
Aber, ja, sehe ich genauso. Also stimme ich dir auch zu. Deshalb, Sané zum Beispiel, jetzt wenn wir auf Sané gehen, er hat ja genauso viele Chancen nicht reingemacht. Und Diaz hat mehr Scorer gemacht, deshalb finde ich Diaz zum Beispiel ein Upgrade zu Sané.
Nein, das meine ich, das war
nicht,
was
ich meinte. Ich verstehe aber, was du meinst. Aber du hast vorhin gesagt, dass du ihn trotzdem als Top 3 Bayern-Spieler siehst. Sagst du das jetzt immer noch, wenn du ihn jetzt eine 3+ gibst? Also sagst du quasi, dass die Schere so groß ist zu darunter, wer danach kommt?
Naja, pass auf, ich finde, dass er für die Bayern wichtiger ist, also einer der wichtigsten Faktoren momentan ist. Weil wenn du links jetzt nicht einen Diaz stellst, der klar jede zweite Riesenchance liegen lässt, aber dann halt da keine Ahnung, wie du jetzt zum Beispiel sagen würdest, ein Sané oder du spielst da jetzt, keine Ahnung, Tell hin oder so, ist ja auch egal, also irgendwie eine Alternative, dann hast du nicht die Super Bayern, Guerrero auf keinen Fall, hast du nicht die Super Bayern, die du gerade hast.
Genau.
Also Diaz ist ultra wichtig für die Münchner, okay, aber er könnte das noch viel mehr auszahlen. Ich meine, wie viele Bundesligaspiele haben damit begonnen und auch im DFB-Pokal hat er, glaube ich, ist gerade dreimal schon, dass er in der ersten oder zweiten Minute eine riesen Chance liegen lässt, allein vom Torwart, auch gegen Union jetzt, hätte er die Bayern zum 2-1 schießen können.
Genau.
Aber das Potenzial, also er hat so das Potenzial zum Ballon d'Or dieses Jahr, aber er macht es gar, also er wird es nicht, weil er es nicht nutzt.
Stimme ich dir genau zu. Und wie siehst du Bayerns Leistung bisher in dieser Saison?
Ja, 1 plus Bayern ist das beste Team der Welt momentan. Und
kann man, glaube ich, auch aufs Arsenal-Spiel. Ich freue mich auch aufs Arsenal-Spiel, wo leider Luis Diaz fehlen wird. Und da bin ich sehr gespannt, wie Bayern jetzt diesen Ausfall wirklich kompensieren wird. Wer glaubst du, wird statt ihm starten? Glaubst du, den Guerrero wird starten? Glaubst du, den Lennart Karl wird starten?
Ich glaube, dass du Lennart Karl starten wirst.
Würde ich sehr cool finden. Also nochmal so ein junges
Talent. Also Guerrero sehe ich gar nicht vorne momentan.
Oder Jackson, Kane auf der 10, Jackson im Sturm.
Oh, Jackson habe ich vergessen. Ja, dann wahrscheinlich wird es Jackson.
Glaubst du?
Okay. Ja,
es wird wahrscheinlich. Hat auch schon Premier League Erfahrung. Ja. Also
es wird, dann wird es ziemlich sicher Jackson. Lennart Karl
wird dann vielleicht eingewechselt. Genau. Aber da sieht man auch wirklich die Tiefe in der Offensive. Da kommt halt nichts. Also du hast halt einen Lennart Karl, der wirklich super ist. Dann hast du einen Jackson, der so einen schwierigen Start hatte. Und dann hast du halt auch nichts mehr dahinter.
Ist halt bei beiden bitter, weil du bei beiden Optionen Karl oder Jackson nicht Gnabry auf die 10 packen kannst. Da muss er links spielen.
Das stimmt auch.
Aber so wird es sein. Es wird Jackson.
So wird es sein. Und Musiala wird auch zur Rückrunde spätestens wieder da sein.
Davis ist jetzt wieder mit Ball am Training, ne?
Ja, er soll jetzt nach der Länderspielpause voll ins Teamtraining einsteigen. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt direkt das erste Spiel danach spielen wird.
Nein, aber er wird langsam.
Ich glaube sogar auch nicht das zweite Spiel, da wird er vielleicht eingewechselt. Aber ich glaube, er wird auf jeden Fall noch vor der Winterpause ein Spiel starten.
Ja, das sind positive Zeichen für die Bayern, die selbst ohne Topspieler wie Davis und Musiala gerade das beste Team der Welt sind. Mal sehen, wie es dann mit denen wird. Und jetzt kommen wir zum zweitbesten Team der Welt, und zwar zu meinem Kickbase-Team.
Gute Überleitung.
Nein, momentan in unserer Liga sieht es so aus: Du bist auf Platz 1, dann dahinter ist ein Manager, den ihr da draußen nicht kennt, und dann bin ich auf Platz 3. Ich bin 400 Punkte gerade hinter Isam. Es ist ein heißer Kampf um die Herbstmeisterschaft. Und vielleicht können wir nochmal kurz drüber quatschen, was sich seit dem letzten Spieltag bei unseren Teams getan hat.
Genau, wir sind in der 11-Mann-Liga, also das ist an sich auch sehr eng. Ich glaube, relativ eng. Also du hast jetzt 1500 Vorsprung auf den 10. zum Beispiel, was an sich gar nicht so viel ist. Das ist ein richtig guter Spieltag, wenn einer zum Beispiel den Spieltag jetzt vergisst, was, glaube ich, niemand machen wird.
Also das ist vollkommen richtig. Und ich sage einmal, zwischen Platz 4 und Platz 8 sind nur 900 Punkte auch Unterschied. Also das ist wirklich ein, zwei Spieltage. Das ist richtig cool. Mir gefällt es auch, nur ein Manager ist nicht so aktiv, der Rest macht richtig gut mit.
Genau.
Aber diesen einen gibt es ja gefühlt in jeder Liga. Ja, bei mir sieht es momentan wirklich richtig gut aus. Ich bin sehr zufrieden. Wir können auch nochmal ganz kurz...
Alle Spieler vorlesen, die wir vielleicht haben und dann noch was verändert haben.
Also in meinem Tor gehe ich mit Zetterer rein. Habe ich relativ günstig bekommen. Und auch wenn er im letzten Spieltag bei dem 0-0-Sieg jetzt keinen grünen Balken holt, habe ich viel Vertrauen in ihn und die Frankfurter in den nächsten Spielen. Dann in der Abwehr habe ich eine Fünferkette mit Sugawara. Einfach absoluter Macher. Anton habe ich seit Saisonbeginn und ist einer der besten Punkter der Liga, der App. Dann Lükeba und Raum bin ich auch weiterhin super zufrieden mit. Und jetzt habe ich mir neu geholt Nico Elvedi, weil ich einfach an Gladbach jetzt für die nächsten 5 Spieltage bis zum Winter glaube. Man muss noch dazu sagen, wir machen einen Reset im Winter. Deswegen sind jetzt für uns vor allem die nächsten 5 Spieltage interessant. In der Rückrunde haben wir dann alle neue Teams, die neu zugelost werden. Und Nico Elvedi finde ich richtig geil jetzt für die nächsten 5 Spiele. Habe ich mir mit einem, ich glaube, 3 Millionen Overpay nochmal ins Team geholt.
Soll ich da weitermachen mit meiner Abwehr?
Dann machen wir es so.
Ja. Ich habe Kobel im Tor, den habe ich direkt zugelost bekommen, habe ihn natürlich auch seitdem gehalten. Macht es für mich ganz okay, also ganz stabil. Das Problem ist bei ihm, dass Dortmund halt wenig Torschüsse aus Tor kriegt. Das heißt, er lebt quasi von diesem zu Null Bonus oder nicht gefühlt. Und jetzt auch im letzten Spiel gegen Hamburg waren es halt nur 32 Tore, weil er diesen zu Null Bonus nicht bekommen hat. Aber insgesamt bin ich natürlich mehr zufrieden als ihn. Und weil du es auch vorhin angesprochen hast, wir machen Reset. Was für mich natürlich zum Nachteil ist, weil ich glaube, ich habe den höchsten Kaderwert. Ich habe wirklich sehr gut Investment. Also ich glaube, ich habe 260 Millionen insgesamt. Also ich habe auch nach meiner Startelf habe ich eine gute
Kadertiefe. Was ist denn dein Kaderwert momentan?
Ich würde sagen 260 Millionen. Also ich habe jetzt 286 Millionen.
Und wie viel
bist du minus? 18 Millionen im Minus.
Also bist du bei 268. Und ich habe jetzt gerade 281 Millionen und bin wie viel im Minus? Ja, du hast einen höheren Kaderwert als ich. Ich bin bei 258.
Und bei mir ist halt das Gute oder Schlechte halt, ich habe auch sehr viele Subs auf der Bank. Also meine Abwehr besteht so, ich habe Nathaniel Brown, habe ich wirklich gut geholt für einen ganz guten Preis, bin jetzt nur noch 300k minus mit ihm. Bin ganz zufrieden mit ihm, macht das ganz solide, ist bei mir auch sicher gesetzt. Dann habe ich noch einen Dix schon nach dem Bayern-Spiel geholt, seitdem hat er mir auch 2 grüne Balken geholt, ordentlich Punkte gemacht von Gladbach, hab mit ihm jetzt sogar 2,8 Millionen plus. Und rechts habe ich noch einen Christensen, auch von Frankfurt. Bin ich sehr zufrieden mit meiner Abwehr. Hab mit ihm auch schon 1,5 Millionen plus gemacht. Und dann habe ich noch einen Chabot, der jetzt aktuell so in der Waage ist, ob er spielt oder nicht. Mit dem bin ich leider ordentlich im Minus, weil er auch sehr, sehr fett sinkt. Also Jetzt bin ich gerade 1,9 Millionen minus, sinkt auch ordentlich, aber hat bisher auch super gepunktet bis jetzt, bis auf die letzten zwei Spiele, aber hat zum Beispiel gegen
Heidenheim. Boah, ich sehe gerade 500.000
sinkt. Genau, er sinkt sehr stark, aber verkaufen lohnt sich für mich nicht.
Nee, wahrscheinlich lohnt sich das jetzt nicht mehr, nee.
Und dann habe ich halt auf der Bank, die ich gerade nicht aufgestellt habe, Kumbedi von Wolfsburg hat jetzt die letzten beiden Spiele einen Assist gegeben, macht es an sich ganz ordentlich, steigt ordentlich und ein Ito habe ich mir auch schon mal vorher hinausgeholt, hat mit ihm auch schon 2,4 Millionen plus gemacht. Wenn er mal spielt, habe ich ihn auf der Bank und ja, da bin ich sehr gespannt. Mhm. So weitermachen mit deinem Mittelfeld?
Yes. Da habe ich meinen Michael Olise, den ich seit Saisonbeginn teuer gekauft habe und habe mir jetzt auch frisch geholt einen weiteren Gladbacher und zwar Yannick Engelhardt.
Genau, ja.
Der punktet richtig gut.
Seit hast du dich auf jeden Fall sehr gefreut, als du ihn geholt hast?
Ja, das fand ich richtig geil. Jetzt gehe ich mit zwei Gladbachern erstmal gegen Heidenheim rein am nächsten Spieltag. Das freut mich riesig und was mich auch riesig freut, ich habe gerade in meinem Team, kann ich kurz schon mal vorwegnehmen, 10 Spieler mit diesem blauen Stern. Das ist so sexy. Ja,
das sieht bestimmt so geil aus.
Und als drittes im Mittelfeld muss ich mich noch entscheiden. Ich habe entweder Capaldo, den ich spielen sehe bei Hamburg, jetzt in Augsburg, eigentlich gar nicht so ein uninteressantes Matchup, oder Sands von St. Pauli. Mhm. Finde ich dann weniger interessant. Aber zu Hause gegen Union könnte es Rohpunkte geben. Da muss ich mich entscheiden. Ist aber auch so ein bisschen mit der einzige Lückenfüller, den ich momentan ja, reinpacken muss, weil ich habe 10 sichere Starter. Ich mache kurz meinen Sturm einfach auch noch. Ja.
Ja.
Und zwar, ich gehe mit 5-3-2 rein und meine zwei Stürmer sind Undav und Schick und das ist so ein geiles
Duo. Das ist schon sehr nice.
Am letzten Spieltag beide mit dem Doppelpack, also sowas von sexy. 4 Tore von meinen zwei Stürmern dann gehabt und ich hoffe natürlich auch an Spieltag 11 mit Schick gegen Wolfsburg und Undav gegen Dortmund, was beides keine leichten Matchups sind, aber auf jeden Fall hoffe ich von beiden trotzdem wieder
aufs Tor. Fühle ich mit dir mit, weil ich habe auch nämlich Stuttgarter. Bei mir ist das Mittelfeld sehr, sehr festgesetzt sogar. Ich habe einen Gnabry von Bayern natürlich, macht bisher eine super Saison, punktet auch Weltklasse. Ich habe ihn auch wirklich mit ihm bereits über 5 Millionen plus gemacht. Ich habe einen Uya Drogo, mit dem ich auch, den ich für 500k habe, nicht 500k, aber ich habe mit dem 12,3 Millionen plus gemacht. 12,3 Millionen. Und der macht das wirklich Weltklasse, wurde jetzt auch zur Nazio berufen. Bin ich auch sehr zufrieden mit ihm. Daneben habe ich einen Seiwald, auch ein Leipziger, macht das auch sehr, sehr stabil, hat mit ihm auch ordentlich plus gemacht. Und Jens Day, der natürlich gefühlt immer der beste Scorer ist bei Bremen, macht auch sehr gute Punkte und bin mit ihm sehr zufrieden. Und der letzte Spieler ist ein Stuttgarter, nämlich Angelo Stiller. Ist auch sicher gesetzt, macht es bisher wirklich okay, also eigentlich ganz gut. Hat jetzt zwei Spiele jetzt keinen grünen Balken geholt, aber ich bin mit ihm auch zufrieden.
Mhm.
Rocco Reitz habe ich jetzt nur als Invest, den behalte ich jetzt auch nicht, bin auch nicht zufrieden mit seinen Punkten. Und in der Offensive habe ich ein Adeyemi jetzt gerade aufgestellt. Ich halte hier weiterhin den fest. Auch wenn er, genauso wie Chabot gerade, um 400.000 sinkt. Chabot 500.000 sogar.
Auch wenn er 450.000 Euro Strafe zahlen muss für einen Schlagring
ja, und einen Taser. Ja, das auch. Ja, das wurde bei ihm gefunden.
Genau, das Strafbefehl. Es läuft jetzt anscheinend schon ein bisschen länger, aber es ist jetzt erstmal so richtig rausgekommen. Ja, dass er jetzt eben die Strafe zahlen muss. Eigentlich gibt es darauf sogar die Möglichkeit auf eine Gefängnisstrafe. Er muss jetzt eine 500.000 Euro Strafe zahlen. Ja, verrückt, ja. Verrückt, aber er hat gesagt, und das finde ich irgendwie die Vorstellung ganz verrückt, dass er das nur hat, weil er hat sich eine TikTok-Mystery-Box bestellt und da war das drin. Sachen gibt's, aber jetzt. Du hältst an ihm fest,
auch wenn ich halte an ihm fest, auch wenn die Matchups vor allem sehr schwer sind mit Stuttgart, Leverkusen und Hoffenheim als nächste Gegner.
Aber sag ehrlich, du hältst auch ein bisschen an ihm fest, weil es gibt nicht mehr so richtige Optionen.
Ja, das ist halt vor allem ein Grund. Also für mich ist also ich kann halt gefühlt nichts Besseres holen. Mhm. Vielleicht ein Boniface ist bei uns noch auf dem Markt, könnte ich gleich überlegen. Auf der Bank habe ich jetzt erstmal noch einen Thiago Thomas, den ich jetzt noch überlege aufzustellen oder nicht. Ist halt das direkte Duell Dortmund-Stuttgart, für wen entscheide ich mich da? Oder ich könnte auch einen Thiago Thomas statt einen Chabot aufstellen, aber ich glaube, ich bleibe eher bei einem Chabot. Beide haben dieses Fragezeichen bei Kickbase. Ich glaube aber, dass ein Chabot eher starten wird als ein Thiago Thomas, obwohl ich es mir auch bei Thiago Thomas vorstellen könnte. Also da bin ich ein bisschen offen, aber ich glaube auf jeden Fall, dass Dortmund gewinnt, deshalb gehe ich auf jeden Fall mit Adeyemi. Also ich sage nochmal, wie meine Startelf aufsteht aktuell. Ich habe Kobel im Tor, ich habe Brown, Chabot, Dix und Christensen in der Abwehr, Gnabry, Schiller, Seibert, Uya, Drogo und Jens Day im Mittelfeld. Und aktuell Adeyemi und Sturm. Und auf der Bank habe ich bei mir einen Thiago Thomas und einen Kumbedi und einen Itu.
Ja, beides stabile Teams. Und ich bin gespannt, wer sich dann den Herbstmeistertitel holt. Wie gesagt, zwischen Islam und mir sind nur 400 Punkte. Das kann alles noch passieren. Und wo wir uns einig sind, ist, dass Platz 2 so langsam aber sicher nach unten rutschen wird.
Genau.
Weil sein Team mit zwei Heidenheimern unter anderem momentan zusammenbricht. Er hatte, glaube ich, Usun, er hatte Demirovic, die beide jetzt ausfallen. Und das bricht natürlich so ein bisschen bei ihm weg. Gut, soviel zu unseren Teams. Jetzt geht's um eure Teams. Alter, diese Überleitung. Und zwar geht es natürlich um die Spieltagsvorschau für Spieltag 11. Wir haben Go-To-Teams dabei. Wollen wir direkt mit denen anfangen?
Ja, ich fand Es war gar nicht so einfach, auch wenn es vielleicht auf dem Papier ganz einfach anhört, aber für mich war es nicht so hundertprozentig einfach, die Go-Teams rauszusuchen. Ich finde, da sind viele knifflige Matches dabei, wo es auf beiden Seiten so ausgehen könnte. Aber ich bin gespannt, was du hast. Ich glaube, einen Verein haben wir gleich wie immer, nämlich Bayern München.
Nee.
Hast du nicht als Go-To-Team?
Nee.
Okay, ich sage auf jeden Fall, Bayern München macht das zu Hause als Go-To-Team gegen Freiburg. Die vielleicht, bin ich sehr gespannt, aber ich glaube, Bayern ist so gut in Form. Ich glaube, Bayern wird auch diese Form halten. Und jetzt gab es ja auch einige Spieler, die jetzt nicht unbedingt zu nahe zu gehen mussten. Und ich glaube, das hat auch denen nochmal eine gute Pause getan. Also ich sage, Bayern wird es machen gut als Go-To-Team. Da bin ich gespannt, wen hast du?
Ich habe nicht die Münchner dabei, einfach weil ich glaube, dass Freiburg, ja, ist zwar ein Gegner, der den Münchnern liegt, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen rotiert werden, weil man spielt ja danach unter der Woche gegen Arsenal und kann mir vorstellen, dass das halt nicht so ein 4-0 oder so wird, sondern vielleicht ein 1-0 oder ein 2-1. Sehe vielversprechende Punkte aber bei Gladbach gegen Heidenheim. Heidenheim hat kein Bundesliga-Niveau momentan. Gladbach schießt sich gerade in einen Rausch und glaube schon, dass das hier mit einem deutlichen 2-3-0 für die Gladbacher ausgehen sollte. Und dann finde ich sie natürlich für Kickbase
sehr, sehr spannend. Habe ich auch überlegt, aber ich sage, Heidenheim kann zu Hause einen Punkt mitnehmen. Dann sind wir da gespannt, nee, okay. Später bei den Ergebnistipps. Ich habe tatsächlich auch noch, das war wirklich ein schwieriges Match, was ich überlegt habe. Aber ich habe mich dann trotzdem jetzt für die entschieden, nämlich Frankfurt. Ich glaube, Köln wird es Frankfurt nicht einfach machen zu Hause. Aber ich glaube, Frankfurt wird vor allem in der Offensive sehr viele Tore schießen. Und ich glaube, die werden auch ordentlich punkten.
Ist krass. Wir werden wahrscheinlich gleich kein einziges Go-To-Team gleich haben. Weil ich habe Frankfurt auch nicht dabei. Dafür habe ich dabei Leverkusen gegen Wolfsburg. Ich glaube nicht daran, dass Wolfsburg jetzt den Aufschwung mitnimmt nach der Länderspielpause. Der Trainer wurde entlassen, aber ich glaube, sie haben ja auch noch gar keinen neuen richtigen Trainer geholt, sondern sie haben jetzt einen Interimstrainer. Das habe
ich auch noch nicht mitbekommen, ja.
Ja, ich glaube schon, auch weil wir das auch in der letzten Folge gesagt haben, Wolfsburg zu Hause relativ heimschwach ist, dass Leverkusen damit Rohpunkten und auch gutem Scoren rechnen kann.
Und das ist nämlich auch mein letztes Thema, also das haben wir nämlich gleich, nämlich Leverkusen habe ich auch. Ich glaube, die haben auch vor allem gegen Heidenheim. Für mich war es immer so, Leverkusen gewinnt knappe Spiele jetzt, vor allem in dieser Saison, so vielleicht maximal 2 Tore Abstand. Und das gegen Heidenheim hat nochmal gezeigt, wie gut sie eigentlich spielen können. Und Wolfsburg ist wirklich nicht gut in Form, wie du es bereits gesagt hast, und auch spielerisch vor allem, nicht nur von den Ergebnissen her.
Ja.
Leverkusen hat es wirklich gut gemacht und das Ding ist bei Leverkusen, die haben auch einige Spieler, die jetzt nicht unbedingt zu nahe zu gehen müssen. Das heißt, die können nochmal sich ordentlich erholen und ich sehe Leverkusen auch auf jeden Fall als ein Go-To-Team. Das war mein letztes.
Mein drittes Go-To-Team sind die Hoffenheimer. Die spielen am Freitagabend gegen Mainz und auch wenn Mainz gegen einige Mannschaften mal wieder etwas positivere Zeichen gesetzt hat, waren sie gegen Frankfurt wieder komplett tot. Hoffenheim ist in einem super Lauf, sie sind top in Form und ich glaube, dass die das sehr solide machen werden. Man kann die Aufstellung einsehen und ich werde auch beim Flutlicht Freitag voll auf die Hoffenheimer gehen.
Bin ich auch bei den Hoffenheimer. Bin ich sehr gespannt, wie es dann am Ende sein wird. Hoffenheim habe ich jetzt nicht als Go-To-Team, ich glaube, das wird eher ein engeres Match, aber wir werden am Ende mehr wissen.
Wir werden am Ende mehr wissen, das hast du sehr schön gesagt. Und damit ihr für den Spieltag ganz viel wisst, habe ich die Lückenfüller wie immer mitgebracht. Spieler unter 10 Millionen in Kickbase, die fürs Wochenende Startelf-Kandidaten sind, teilweise sichere Starter und ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mitbringen. Wir fangen an mit einem Team, was Isam ganz gut findet dieses Wochenende, und zwar mit den Frankfurtern. Macht die Scouting-Listen auf, wenn ihr Lückenfüller noch braucht. Mo Dahoud, random in der Startelf gestanden. Ja, genau. Für mich wieder ein Kandidat, weil Chaibi angeschlagen. 2,2 Millionen Marktwert gegen Köln, wenn er da im Mittelfeld spielt, ist super spannend. Dann Knauf, Bahoya auch angeschlagen. Knauf kriegt sowieso momentan einigermaßen viele Minuten, weil er anscheinend besser in Form ist. Kostet gerade genau 10 Millionen, kann man sich auch mit einpacken. Ist immer mal random für einen 200er Plus Balken gut. Zagadou bei den Stuttgartern, kostet 7,5 Millionen, ist kein sicherer Starter und ihr könnt die Startelf nicht einsehen. Ist eher ein kleiner Gamble, aber Chabot ist, glaube ich, momentan noch angeschlagen, stimmt das? Oder wieder
er kommt gerade aus der Verletzung wieder, ja.
Kann halt so sein, dass er vielleicht für die Europa League dann erstmal geschont wird. Ich gönne es Isam natürlich, dass Chabot spielt. Wenn er nicht spielt, dann wird ein Zagadou, der richtig gut punktet, wenn er spielt, auf dem Platz
stehen. Macht es auch wirklich spielerisch sehr, sehr gut.
Kostet 7,5 Millionen. Bei den Gladbachern noch einigermaßen günstig und zwar 1, 2, 3, 4, 9,2 Millionen kostet Neuhaus. Momentan noch in Kickbase.
Starke Referenz.
Ja, danke, danke. 9,2 Millionen gegen Heidenheim in der Offensive. Auf jeden Fall Scoring-Möglichkeiten da. Dann bei den Unionern in der Offensive Ilic mit 8,6 Millionen, so günstig wie lange nicht, gegen St. Pauli. Du sagst, sie werden kein Heimtor kassieren, St. Pauli. Ich sage, sie sind momentan so angeschlagen, dass selbst Union mal auswärts treffen kann. Ilic 8,6 Millionen, sicherer Starter. Und Leite kostet auch nur 9,7 Millionen, also Djoko Leite gegen St. Pauli eigentlich ein No-Brainer. Grischa Prömmel mit einer der heißesten Kickbase-Aktien, finde ich momentan, kostet immer noch nur 9,2 Millionen. Das Geile ist, ihr könnt die Hoffenheim startet am Freitagabend einsehen. Wenn er startet, ist es vielleicht sogar der Top-Lückenfüller der Woche. Bei den HSV-Spielern gibt es auch einigermaßen günstige noch, die in Augsburg spielen. Ist natürlich so ein bisschen so ein 50-50-Match, aber wenn man auf HSV setzen will, dann vielleicht jetzt gegen Augsburg, die am Struggle sind. Torunriga 8,4 Millionen, Capaldo 6,1 Millionen und Königsdörfer 6,2 Millionen sollten alle in der Startelf stehen und werden mindestens solide punkten, wenn Hamburg es gut macht, dann sogar mit grünen Balken aus dem Spiel rausgehen. Und ich habe zwar Hoffenheim als Go-To-Team, aber es gibt zwei ganz, ganz günstige Mainzer, die ich in der Startelf sehe. Ihr könnt die Startelf ja einsehen. Maloney, 4,1 Millionen, kriegt random Minuten in letzter Zeit und macht das okay. Auch wenn die Kickbase-Punkte nicht geil aussehen, ist es halt vermutlich ein sicherer Starter für 4,1 Millionen. Und Lee vorne in der Spitze, sehe ich ihn starten, kostet auch nur 5,3 Millionen. Also beide super günstig. Falls ihr noch ein bisschen Kohle über habt und vielleicht sogar auf die Mainzer setzen wollt, das war meine Lückenfüller. Ja,
finde ich auch gut. Vor allem, wenn ihr einen Spieler haben wollt, der auch sicher spielt. Das ist halt immer ein Risiko, aber nimmt man auf jeden Fall mit.
Yes.
Hast du eine Überleitung für die grüne Balkenfabrik?
Ja, meine Spieler werden euch ganz, ganz günstig gute Punkte holen. Wer euch aber ganz sicher gute Punkte holen wird, ist Isams grüne Balkenfabrik.
Bitte. Das ist wirklich eine Weltklasse Überleitung. Also, ich muss euch nicht viel erzählen zu den Bayern-Spielern. Ich glaube, wenn ihr einen Bayern-Spieler habt, stellt sie auf jeden Fall auf. Egal, ob in der Offensive, egal, ob ein Kane, egal, ob ein Kimmich, egal, ob ein Leimer. Alle werden in der Regel gut punkten.
Ja.
Allgemein muss ich sagen...
Bisschen Rotation beachten, ne?
Ja, bisschen Rotation beachten. Allgemein ist es vielleicht ein bisschen schwierig zu gucken, weil ich finde, da sind viele enge Matchups dabei. Aber was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass Frankfurt gegen Köln einige Tore schießen wird. Also da würde ich auf jeden Fall die Offensive aufstellen mit einem Burkhardt, mit einem Götze, der wahrscheinlich spielen wird. Ein Doan, der auch absolut, gerade vor allem im letzten Spiel, wirklich mit seiner Solo-Leistung wieder gezeigt hat, dass er auf jeden Fall ein gutes Niveau hat. Genauso will ich auch mitgehen mit der Dortmunder Offensive und der Hoffenheimer Offensive. Ich glaube, die beiden Vereine werden auf jeden Fall ausscoren. Vor allem Dortmund zu Hause wird alles reinwerfen, damit sie gegen Stuttgart gewinnen, damit sie vor allem die 2 bleiben in Deutschland. Ein Gerassi, ein Adeyemi.
Was meinst du mit bleiben? Sie sind ja gerade gar nicht.
Ja, deshalb, dass sie wieder die 2 werden dann halt. Tut mir leid an alle Dortmund-Fans, aber ich hoffe, dass für euch diese Zeit kommt, wieder die Nummer 2 zu sein, sage ich sogar als Bayern-Fan. Ja, bei Hoffenheim muss man eigentlich nicht viel rum. Die machen es wirklich super. Aslani, Touré, Lemperle, vor allem in der Offensive, die machen es wirklich sehr, sehr gut. Und dann gehe ich davon aus, dass St. Pauli nämlich zu 0 gewinnen wird. Das, was du jetzt nicht gesagt hast. Ich glaube, dass Pauli wirklich zu Hause zu 0 gewinnen wird. Ich sehe Union offen auswärts nicht so stark. Ich glaube, in Erik Smith und Vasil wird vielleicht ein paar Schüsse abbekommen. Also ich würde da auf jeden Fall noch mit der Pauli-Abwehr gehen können. Wenn ihr da das Geld übrig habt, kosten ja auch an sich gar nicht so viel. Und natürlich auch mit den Leverkusener als Go-To-Team will ich auf jeden Fall auch noch mitgehen. Vor allem die Abwehr als auch die Offensive. Also ein Schick, ein Ernest Poku, ein Tillmann, der jetzt wiedergekommen ist und das solide gemacht hat.
Ja.
Und auch in der Abwehr ein Bardet, der jetzt, ich glaube, 18, 19 Millionen kostet, auch ein solider Preis.
Ja. Sehr, sehr schön, Isam. Vielen Dank für die grüne Balkenfabrik. Wir haben die Go-To-Teams, wir haben die Lückenfüller. Wir haben die grüne Balkenfabrik fertig und jetzt gehen wir rein in die Ergebnisse oder unser Spielchen?
Lass uns erst die Ergebnisse-Tipps machen.
Wunderbar. Dann
knüpft das so perfekt mit dran.
Und
dann können wir direkt anfangen mit dem Freitagabendspiel. 21.11.20:30 Uhr am Freitag. Mainz gegen TSG Hoffenheim. Was ist dein Tipp?
Hoffenheim gewinnt 2-0 in Mainz.
Ich sage, das Spiel wird ein bisschen klapper. Ich sage 1-1 tatsächlich.
Oh, okay. Ja gut, du hast ja auch nicht als Go-To-Team.
Genau.
Heidenheim zu Hause gegen Gladbach.
Ich sage auch, da sind wir halt ein bisschen unterschiedlich. Ich sage auch, das wird ein 2-2.
Ich sage auch hier, es wird ein 2-0 für Gladbach. Augsburg zu Hause gegen den HSV.
Da sage ich auch, es wird ein Unentschieden. Und zwar ein 1-1.
Ich habe hier tatsächlich auch ein Unentschieden, aber ich habe ein 2-2.
Sehr interessant.
Wolfsburg zu Hause gegen Leverkusen.
Ich sage, Leverkusen gewinnt das 3-1.
Ich sage, Leverkusen gewinnt 1-0. Patrick Schick, mein Mann. Dortmund im Topspiel, muss man eigentlich fast sagen.
Genau.
Gegen Stuttgart.
Ich sage, Dortmund macht das gut und gewinnt auch 3-1.
Ja, ich habe 2-1. Bayern zu Hause gegen Freiburg.
Ich sage, Bayern wird das souverän machen und gewinnt 3-0.
Ja, ich sage, Bayern gewinnt nur 1-0. Okay. Ich sage, das wird ein bisschen knapper. Dann Köln im Abendspiel des Samstags zu Hause gegen Frankfurt.
Ich sage, das wird ein sehr spektakuläres, torreiches Spiel. Ich sage 4-2 für Frankfurt.
Ich sage 3-2 für Frankfurt. Okay, dann machen wir weiter mit den Sonntagsspielen. Da haben wir am Wochenende, dieses Wochenende nur zwei. Leipzig zu Hause gegen Bremen.
Ich sage, Leipzig gewinnt das knapp, sehr knapp, 2-1.
Habe ich auch, genau so. Und dann sind wir jetzt hier, glaube ich, unterschiedlicher Meinung. St. Pauli zu Hause gegen Union.
Ich sage, das wird ein torloses Spiel, 0-0.
Du hast gesagt, St. Pauli gewinnt zu Hause zu 0.
Nee, ich habe gesagt, dass Union kein Tor schießt.
Aber ich glaube, du hast vorhin bei der Grünen Balkenfabrik gesagt, dass du glaubst, dass St. Pauli...
Nee, ich hab, da habe ich gesagt, ich will auf die Pauli-Defensive gehen.
Weil dann habe ich mich vielleicht gehört. Okay. Ja, ich habe ein 1-1. Ich glaube, dass beide Mannschaften treffen werden und glaube halt dann offensiv ein bisschen was kommt, aber ähnlich wie du, dass es nicht so ein spektakuläres Spiel wird.
So, dann haben wir jetzt noch unser Spiel. Willst du es mal kurz nochmal erklären?
Yes, ganz wir kurz? Tippen jeden Spieltag drei Spieler, wo wir denken, dass sie mindestens 200 Punkte sammeln werden. Wir machen das seit Spieltag 1 und wir dürfen jeden Spieler in der ganzen Liga nur einmal auswählen. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel an Spieltag 2 oder 3 schon mal Harry Kane hatte, darf ich ihn für den Rest der Saison nicht mehr nehmen. Wie gesagt, wir wählen jeden Spieltag drei Spieler. Die zweite Regel ist, abgesehen davon, dass wir jeden Spieler nur einmal auswählen dürfen, dass wir an einem bestimmten Spieltag, also jetzt für Spieltag 11, nicht drei Spieler oder mehr als ein Spieler vom gleichen Team nehmen dürfen.
Genau.
Das heißt, wir dürfen jetzt nicht drei Bayern-Spieler nehmen oder auch zwei Bayern-Spieler, sondern immer nur einen pro Team. Und wir sind da nicht besonders gut drin.
Aber jetzt letzten geil Spieltag ist. Lief es sehr gut. Ich hatte letzten Spieltag Garcia, Schotterbeck und Dix. Und tatsächlich hat Garcia und auch Dix über 200 Punkte geholt. Mhm. Bei Schotterbeck waren es leider nach den Korrekturen nicht mehr ganz 200 Punkte. Sonst hätte ich wirklich den perfekten Guess gehabt. Aber ich habe immerhin 2 von 3 richtig gehabt. Damit bin ich sehr zufrieden.
Und ich hatte auch tatsächlich mal wieder einen richtig. Und zwar Patrick Schick habe ich getippt. Hat die 200 plus Punkte geknackt. Ansonsten hatte ich mal Sambi und Groß. Die lagen beide leider unter 200 plus Punkten. Aber jetzt steht es insgesamt 5-5, Isam. Nach sehr langer spannend. Führung meinerseits hast du dich mal wieder rangekämpft. Und jetzt bekommt ihr natürlich unsere Tipps für den kommenden Spieltag. Ich fange einfach mal an. Ich sage, Haris Tabakovic macht gegen Heidenheim 200 plus Punkte. Ich tippe auf genau 264 Punkte. Dann tippe ich, dass Zufall im Freitagabendspiel gegen Mainz 200 Punkte knackt mit 219, eine Vorlage. Und Tillmann, den du auch vorhin angesprochen hast, wird in der Startelf stehen und gegen Wolfsburg ja seine Rückkehr feiern, seine richtige Rückkehr in der Startelf mit 238 Punkten.
Sehr, sehr spannend. Ich bin klassisch gegangen. Ich habe ihn noch nicht gehabt. Ich habe einen Harry Kane jetzt aufgestellt.
Stimmt,
ich
sage, den hast du noch nicht, ja.
Ich sage, er macht einen Doppelpack gegen Freiburg und holt 330 Punkte.
Okay.
Dann habe ich noch aufgestellt einen weiteren Top-Stürmer in der Bundesliga, nämlich Johnny Burkhardt bei Frankfurt. Mhm. Ich habe ja getippt, dass Frankfurt 4-2 gewinnen wird. Ich glaube, Burkhardt wird da auch mindestens ein Tor machen und also mindestens 2 Torbeteiligungen und ich sage, er holt 232 Punkte. Mhm. Und der letzte Spieler ist, ich habe es die ganze Zeit schon erwähnt, jetzt muss ich auch mit denen gehen, ich sage St. Pauli mit Erik Smit, der holt 206 Punkte, gerade noch so mit dem 0 Bonus, der ihn
auch. Du sagst, ohne Torbeteiligung holt er über 200 Punkte. Das hat er noch nie gemacht.
Das wird er machen jetzt, diesen Spieltag.
Du sagst 0-0 und er holt 200 plus Punkte.
Genau. Er wird so viel da retten und so viel kreieren.
Wie viele Punkte sagst du?
206.
Ich habe alles aufgeschrieben. Ja, wir hören uns dann kommende Woche, ob Smith das gemacht hat. Wenn er das macht, ist krass, sage ich.
Selbst wenn er dann 1-0 gewinnt und er das voll macht, sage ich, ist auch schon ein W.
Das ist crazy. Okay, das war's mit unserem Spielchen, Isam. Das war's auch mit der Spieltagsvorschau.
Das heißt, es fehlt noch eine Sache auf dem Programm.
Das Quiz.
Ich habe keins für dich diesmal vorbereitet.
Nee, krass.
Aber du hast eins für mich vorbereitet.
Ja, ich habe eins vorbereitet und zwar geht es heute mal etwas in die Bundesliga-Geschichte wieder rein, aber auch so ein bisschen ins Aktuelle. Es ist eine Mischung, denn du sollst mir jetzt mal ranken, 1 bis 18, was du denkst, was sind die Bundesliga-Vereine mit den meisten Saisons in Serie? Das heißt, welcher Verein ist jetzt gerade am längsten in der Bundesliga, so am Stück. War das ausgedrückt,
ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst.
Also, wer ist gerade in der Bundesliga und ist dort am längsten am Stück, ohne abzusteigen?
Ohne abzusteigen. Also, dann kann man ja direkt die beiden... Also, ich fange mal von hinten an.
Okay.
Das ist sehr schwierig, das an einem Stück hintereinander zu machen. Also,
sicher, du willst von hinten anfangen?
Vielleicht ist es von vorne besser, ne?
Ich weiß nicht. Ich habe sie hier alle da.
Ich fange von hinten an.
Okay.
Ich habe auf jeden Fall HSV ist als Meister, also... Die sind wahrscheinlich dann 17., weil sie Erster sind.
Ja, also...
Es ist halt gleich HSV und der zweite Verein ist... oh mein Gott. Ich hab's gerade... Ach, der erste FC Köln natürlich. Ja, richtig. Ja, das sind die beiden Vereine. Oh, und wer letzte
Saison... Also die haben beide eine in Folge, weil sie gerade erst aufgestiegen sind.
Davor waren es St. Pauli.
Richtig.
Und ich glaube, der Verein ist halt wieder abgestiegen davor.
Richtig, es war Kiel.
Dann es müsste es eigentlich schon Heidenheim sein.
Richtig.
Die sind auf Platz
Heidenheim
15.
Heidenheim hat 3 jetzt in Folge. Also ist mit dieser Saison jetzt inbegriffen 3.
Genau. So, also wir haben Köln, Hamburg, dann haben wir St. Pauli, dann haben wir jetzt Heidenheim.
Mhm.
So, jetzt ist es natürlich ein bisschen eine Überlegung. Ich glaube, für mich fällt jetzt als erstes Union ein. Das würde ich gerade kurz überlegen. Der Rest, also Mainz könnte es noch sein. Eigentlich muss es Union sein, wenn ich so mir die anderen Vereine überlege. Aber Union ist eigentlich auch schon einige Jahre drin.
Union ist schon einige Jahre drin.
Aber die anderen Vereine, was wir da haben, das kann mir das gar nicht vorstellen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass sie in der zweiten Liga waren.
Mhm.
Vielleicht ein Stuttgart? Aber Stuttgart war eigentlich auch lange Zeit erste Liga. Aber ich meine, die waren mal für eine Saison in der zweiten Liga.
Also Stuttgart kommt noch nicht ganz. Es ist noch ein Verein vorher.
Ein anderer Verein, ja, es ist nicht Union.
Nee.
So wie du es gerade schon so ein bisschen anteaserst.
Es ist nicht Union.
Mir fällt es gerade tatsächlich nicht ein. Ich sag Augsburg.
Ist falsch.
Es ist Mainz.
Nee, ist auch nicht richtig. Ich fasse mal zusammen. Also, Köln und Hamburg haben eine Saison jetzt. St. Pauli hat 2 am Stück. Heidenheim ist jetzt in der 3. Saison.
Ja.
Und in der 4. ist erst der SV Werder Bremen. Die waren 2020
stimmt.
abgestiegen.
Ja, ich erinnere mich, ja. Dann Werder Bremen, dann kommt jetzt Union danach.
Nee. Auch nicht. Aber auch ein Verein, den du schon meintest.
Dann Stuttgart.
Richtig, Stuttgart hat jetzt die 6. Saison in Folge gerade am Laufen.
Dann kommt jetzt Union.
Jetzt Union in der jetzt 7. Saison.
Dann müsste, glaube ich, Augsburg kommen.
Nee.
Augsburg kommt nicht dann.
Nee.
Ich glaube, Leipzig ist auch schon... Oh, Leipzig ist doch, glaube ich, schon seit... Ah nee, die wurden erst 2009 gegründet. Leipzig kommt jetzt.
Leipzig ist richtig.
Genau.
Sie sind gerade in der 10. Saison im Stück. Und ein anderer Verein ist gleich auf mit 10 Saisons jetzt am Stück.
Ja, das ist Augsburg oder Mainz. Ich sag Mainz dann.
Beides nicht. Nee.
Ein anderer Verein. Oh, sehr schwer. Ich meine, nämlich Gladbach ist schon ewig drin. Frankfurt müsste ewig drin sein. Bayern, Dortmund natürlich auch. Ich glaube, Wolfsburg ist ja auch schon sehr lange drin. Ja, dann muss es eigentlich Hoffenheim oder Freiburg sein. Das ist da so ein 50-50. Ich sag Hoffenheim.
Nee.
Es ist Freiburg.
Freiburg ist auch erst in der 10. Saison.
Ach, das ist ein bisschen hier gerade durchs Wachsen, sage ich so, wie es
mhm.
ist. Jetzt muss dann Augsburg kommen.
Nee, noch nicht ganz. Ein
Verein immer ist noch
nicht.
Vorher.
Immer noch nicht.
Wie lange ist denn Augsburg schon in der ersten Liga?
15 Jahre.
Dann sage ich...
Wer ist erst seit 14 Jahren da?
Ja, Mainz oder Hoffenheim?
Beides nicht.
Beides nicht?
Nee.
Oh mein Gott. Ja, Gladbach kann ich mir auch nicht vorstellen. Leverkusen auch nicht eigentlich. Ach, Wolfsburg.
Nee.
Ja, die sind... Was bleibt denn noch übrig? Ich weiß es gar nicht. Frankfurt.
Frankfurt.
Was?
Frankfurt ist im 14. Bundesliga-Jahr in Folge jetzt.
Erst?
Ja.
Jetzt kommt Augsburg.
Jetzt kommt Augsburg. Sie sind
Danke.
Jetzt im 15. Jahr. Und dann kommt...
Ja, jetzt ist es Mainz oder Hoffenheim. Ich sag, jetzt ist es... Mainz.
Richtig, Mainz ist im 17. Bundesliga-Jahr.
Dann Hoffenheim.
Im 18. Bundesliga-Jahr.
Jetzt
richtig.
Haben wir, glaube ich, nur noch vier Vereine.
Fünf.
Bayern, Dortmund, Leverkusen, Gladbach und Wolfsburg.
Mhm.
Sehr schwer. Ich sage, tatsächlich würde ich jetzt ranken, von der Historie her, dass es Wolfsburg sein müsste.
Nee.
Dann ist es Gladbach.
Gladbach ist auch wie Hoffenheim im 18. Bundesliga-Jahr.
Jetzt Wolfsburg.
Jetzt Wolfsburg im 29. schon.
Wow.
29. Saison ohne abzusteigen.
Okay, dann Leverkusen?
In der 47.
Wow, ja, okay, das sind wirklich Urgesteine. Jetzt Leverkusen, dann Dortmund und dann Bayern natürlich.
Dortmund in der 50. Saison und Bayern in der 61.
Genau.
Ja?
Also das Mittelfeld war schon sehr, sehr...
Mittelfeld ist aber auch fast unmöglich.
Ist auch sehr schwer, ne?
Ja. Also du hast natürlich die Aufsteiger mit der kürzesten Duration und dann... Also
die 4 hatte ich richtig und dann oben war ich auch nochmal ein
bisschen... Leverkusen, Dortmund... Bayern in den Top 3. Ja, ich würde sagen, war okay, Isan.
War auch ein
okay,
schweres war Kurs. Wirklich auch schwer, ja.
Ja, das war's.
Hättest du es aber gedacht, dass Augsburg 15 Jahre schon erst
Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Aber sie gelten ja so ein bisschen als unabsteigbar momentan.
Ja.
Deswegen hätte man vielleicht denken können, dass sie jetzt schon etwas länger da sind. Aber ja, das war's, Isan. Das waren jetzt 58 Minuten Ohrjubel. Ich hoffe, euch da draußen hat's gefallen. Ich hoffe, ihr konntet euch eure eigenen Meinungen bilden zu den Themen. Wir haben auch letzte Folge schon bemerkt, es ist eigentlich ganz cool, wenn wir so ein bisschen unterschiedliche Meinungen haben.
Genau.
Und deswegen ein paar Diskussionen aufkommen. Die Spieltagsvorschau war auch, glaube ich, wie immer ganz ordentlich. Und deswegen wünsche ich uns allen ein wunderbares Bundesliga- und Kickbase-Wochenende. Und ich gebe meinem guten Kollegen und Kumpel Isan die letzten Worte.
Ja, was soll ich sagen? Also mir hat die Folge auch sehr gefallen. Schaut gerne auf Instagram vorbei, da posten wir alles Mögliche noch. Unsere Teams oder auch einfach so posten wir wieder Beiträge, fangen wir jetzt langsam wieder an. Also schaut da gerne vorbei und lasst uns gerne einen Kommentar auf Spotify, auf Instagram oder sonst wo ihr gerade das hört oder guckt oder wo ihr uns gerade mitbekommt. Da, wir gucken uns alles an und gehen natürlich auch immer auf Feedback und positive Sachen ein. Ja, und ich würde sagen, das war's für diese Folge, die 25. Folge. Und wir sehen uns wieder nächste Woche bei einer neuen Folge.
Oh, Jubel. Bis dann. Ciao, ciao.